Wann immer ich die Bibel aufschlage, insbesondere in den Evangelien lese, also in der Biografie unseres Herrn Jesus Christus, bin ich aufs Neue fasziniert, wie nahe uns Gott kommt, der allmächtige, lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, in seinem Sohn Jesus Christus. Eine der schönsten Stellen, die ich uns zu Beginn der Predigt vorlesen möchte, steht im Philipperbrief, Philipper 2, das ist der sogenannte Philipper-Hymnus des Apostels Paulus, und er schreibt hier ab Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. In diesem kurzen Abschnitt steckt so viel drin. Und man könnte Stunden und Tage damit füllen, nur über diese wenigen Verse zu predigen. Er, der in göttlicher Gestalt war, heißt es, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gott selbst erniedrigt sich in Jesus Christus. Er begibt sich auf eine Stufe, auf eine Ebene mit uns. Der Schöpfer macht sich dem Geschöpf gleich. Und er tut es nur aus einem Grund. Oder, um genau zu sein, tut er es aus zwei Gründen. Zunächst einmal der geistliche Aspekt, der tut es, um uns aus der Sklaverei, der Sünde und der Schuld zu befreien. Aber er tut es auch, und das ist der menschliche Aspekt, um unser Leid und unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Krankheiten für uns und mit uns zu tragen. Und das ist etwas, was wir auch in den Evangelien immer wieder lesen. Jesus kommt den Menschen so nahe, er zieht sich nicht zurück. Er macht immer wieder Schritte auf die Menschen zu. Es gibt eine Begebenheit, da kommt ein Aussätziger zu Jesus und alle, die das mitbekommen, sie springen entsetzt zur Seite. So war das damals. Man wollte mit Aussätzigen nicht in Berührung kommen, man wollte sich nicht selbst infizieren und anstecken. Aber was macht unser Herr Jesus? Zum Entsetzen der Menschen, da geht er noch einen Schritt auf den Aussätzigen zu, und damit immer noch nicht genug. Er legt ihm auch noch die Hand auf. So ist Jesus. So ist Gott. So nah kommt er dem Menschen. So sehr liebt er uns. Nichts ist für ihn zu widerlich. Nichts zu dreckig. Niemand von uns ist ihm zu widerlich und zu schmutzig. Und so lesen wir von vielen Wundern in den Evangelien. Blinde können sehen und Lahme wieder gehen und Taube wieder hören. Aber heute werden wir uns mit einem Wunder beschäftigen. Im Markus-Evangelium, das, so vermute ich zumindest, gar nicht so bekannt ist und über das wir auch stolpern können. Hören wir also einmal hin. Markus-Evangelium Kapitel 8, wir gehen Vers für Vers durch diesen kurzen Bibelabschnitt hindurch. Geschrieben steht ab Vers 22. Und sie kamen nach Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Jesus war ja mit seinen Jüngern viel unterwegs. Er zog von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Er predigte in den Synagogen des Landes, und er kam immer wieder mit Menschen in Berührung. Hier sind Jesus und seine Jünger in Bethsaida. Wer das gerne nachvollziehen möchte, in den meisten Bibeln findet ihr hinten Landkarten. Bethsaida befindet sich am See Genezareth. Der See Genezareth liegt im Norden Israels, und die Stadt Bethsaida, oder genauer gesagt der Ort, es ist keine große Stadt, es ist ein Ort, eine Ortschaft, befindet sich am nördlichen oder nordöstlichen Ufer des Sees Genezareth. Es ist die Heimatstadt zweier Jünger, Petrus und Andreas kommen daher. Hier befinden sich Jesus und seine Jünger jetzt. Und kaum sind sie in Bethsaida angekommen, da kommt eine große Menschenmenge zu Jesus, und sie führen einen Blinden mit sich. Sie bitten für diesen Blinden, rühre ihn an. Und das heißt natürlich nichts anderes als heile ihn. Interessant ist, Der Blinde, er bittet offensichtlich nicht selbst. Und ich habe mich gefragt, wieder und wieder gefragt, was bedeutet das? Hatte der Blinde vielleicht nicht das Vertrauen in Jesus, wie seine Familienangehörigen oder die Freunde, die ihn zu Jesus bringen? Hatte er nicht den Glauben daran, gesund werden zu können? Die Bibel beantwortet die Frage nicht. Aber zunächst einmal lesen wir nur, sie führten einen Blinden zu Jesus und sie bitten an seiner Stelle. Alles andere bleibt Spekulation. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Das ist äußerst interessant und spannend. In der Regel wirkte unser Herr Jesus Christus seine Wunder öffentlich. Nicht, weil er nach Anerkennung für sich selbst strebte, nicht, weil er wollte, dass ihm die Menschen auf die Schultern klopfen, sondern weil er die Herrlichkeit und Größe und Macht und Pracht und Majestät Gottes verkündigen wollte, auch durch Zeichen und Wunder. Das Reich Gottes ist nahegekommen. Es ist angebrochen in Jesus. Und es zeigt sich und manifestiert sich in den Wundern, die der Messias tut. Hier nimmt Jesus den Blinden bei der Hand und führt ihn vor das Dorf hinaus. Das ist spannend. Wir finden in den Evangelien nur drei Wunder, die nicht öffentlich geschehen. Eines davon berichten alle synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas. Das ist die Auferweckung der Tochter des Jairus. Sie vollzieht sich im Verborgenen. Nur die Eltern des Kindes sind anwesend und daneben die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus, sonst niemand. Und dann finden wir zwei Wunder, beide ausschließlich im Markus-Evangelium, die Jesus nicht öffentlich wirkt. Eines in Markus 7 ist die Heilung eines Taubstummen und dann eben dieses, die Heilung eines Blinden in Markus 8. Allerdings dürfen wir annehmen, dass zumindest ein paar der Jünger dabei waren. Es steht hier nicht geschrieben, aber ich werde nachher noch erläutern, warum ich das glaube. Wie heilt Jesus den Blinden? Er spuckt ihm in die Augen und legt ihm die Hände auf. Für uns ist das vermutlich zunächst einmal ein wenig ekelerregend. Jesus spuckt ihm in die Augen. Warum tut er das? Damals war der Glaube weit verbreitet, dass im Speichel Heilkräfte liegen. Und wenn wir uns zurückerinnern, die Älteren von uns, an unsere Kindheit, was haben unsere Großeltern oder auch unsere Eltern getan, wenn wir mit Schürfwunden nach Hause kamen? Nun, sie haben ihre Finger mit Speichel benetzt und unsere Wunden im Grunde desinfiziert. Dieser Glaube hat sich eigentlich, wenn man es genau nimmt, bis heute gehalten. Speichel hat eine desinfizierende, eine heilende Wirkung. Und Jesus tut genau das, er spuckt dem Blinden in die Augen, um, so nehmen es zumindest Bibelausleger an, aber ich teile diese Meinung, um den Glauben im Blinden zu wecken. Zusätzlich legt er ihm die Hände auf. Dann stellt er eine Frage, die uns irritiert. Siehst du etwas? Das tut Jesus an keiner Stelle. Siehst du etwas? Warum fragt er? Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume. Aha. Scheint nicht funktioniert zu haben. Und Jesus hat das offensichtlich gewusst. Hat nicht geklappt. Aber ich frage sicherheitshalber mal nach: Siehst du schon etwas? Hier merken wir zweierlei. Das erste ist, zumindest nehme ich das sehr stark an, dieser blinde Mann war nicht von Geburt an blind. Es gab eine Zeit in seinem Leben, zu der er sehen konnte. Er wusste, wie Bäume und Menschen aussehen, er konnte das unterscheiden, er muss also früher einmal gesehen haben. Wie lange? Das bleibt im Dunkeln. Ich finde das immer so schade, dass die Bibel viele Details und Einzelheiten nicht erwähnt. Ich würde so gerne so viel mehr wissen. Wer war dieser Mann? Wie hieß er? Wie alt war er? Hatte er Familie? Was hat er beruflich gemacht, bevor er blind geworden ist? Warum ist er blind geworden? All das verschweigt uns die Bibel. Wie schade eigentlich. Aber wenn wir ehrlich sind, es wären nur Randnotizen, die für den weiteren Verlauf der Geschichte völlig irrelevant sind. Auch wenn wir es gerne wüssten, es spielt eigentlich gar keine Rolle. Wichtig ist nur, wie es weitergeht und was Jesus tut. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Und er schickte ihn heim und sprach, geh aber nicht hinein in das Dorf. Jesus justiert noch einmal nach, er arbeitet nach, er legt noch einmal die Hände auf seine Augen. Und dann klappt es offensichtlich, der Blinde ist vollständig geheilt, er kann wieder sehen. Er kann endlich wieder alles deutlich erkennen, er kann Bäume von Menschen unterscheiden. Er erkennt auch all die anderen prachtvollen Farben und die schönen Formen, die Jesus sich ausgedacht und erschaffen hat zu seiner Ehre und zu unserer Freude. Dann schickt Jesus den Blinden zurück, aber nicht in das Dorf, sondern zunächst einmal heim zu seiner Familie. Auch das hat Jesus immer wieder so getan. Und wir fragen uns vielleicht, wieso? Wieso darf dieses Wunder nicht gleich öffentlich gemacht werden? Das bleibt im Grunde ein Stück weit ein Geheimnis Jesu, warum er es manchmal verbietet. Er wird seine Gründe gehabt haben. Fakt ist, der Blinde ist geheilt, aber nur auf das zweite Mal. Und wir fragen uns, wieso? Vermutlich fragt ihr euch das auch. Also ich habe mich das gefragt. Warum klappt es nicht auf Anhieb? Und Jesus weiß es sogar. Er weiß, dass er noch einmal nacharbeiten muss und dann klappt es. Aber warum? Was ist die Antwort auf diese Frage? Und da ist es so wichtig, dass wir den Kontext einer Bibelstelle mitbeachten. Und jetzt wird es äußerst spannend und die Antwort ergibt sich ganz eindeutig aus dem Kontext der Bibelstelle. Was lesen wir in Markus 8, ab Vers 10? Wir lesen von einer Zeichenforderung der Pharisäer. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie zweifelten an Jesus, sie forderten ein Zeichen. Hier im Markus-Evangelium lehnt Jesus das rundheraus ab. Er sagt, diesem Geschlecht wird kein Zeichen gegeben. An anderen Stellen in den Evangelien, da sagt Jesus, ihr werdet das Zeichen des Jona erhalten, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Hier wird es abgelehnt. Dann reisen Jesus und seine Jünger weiter. Die Jünger bemerken, oh Mann, wir haben viel zu wenig Brot dabei, wir haben gar kein Proviant für die Reise, auf die wir uns jetzt machen. Und sie kommen ins Zweifeln. Und jetzt wird es spannend. Markus Evangelium 8, Vers 15. Und er gebot ihnen und sprach, merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten hin und her, weil sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr ein erstarrtes Herz in euch? Habt ihr Augen und seht nicht? Und habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, 12. Und als ich die 7 brach für die 4000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten, 7. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr denn noch nicht? Ihr Lieben, unser Herr Jesus vollzieht mit der Heilung des Blinden sozusagen eine symbolische Handlung. Er kritisiert dadurch seine Jünger. Es ist eine Kritik an seinen Jüngern, deren geistliche Augen bisher maximal halb geöffnet sind. Und das, obwohl sie schon so vieles mit Jesus erlebt hatten. Wie viel hatten sie mitbekommen? Sie hatten ja nicht nur seine vollmächtigen Predigten gehört. Allein das hätte doch eigentlich schon genügt. Allein dadurch hatte er sich schon ausgewiesen als Messias. Aber kurz zuvor hatten sie die Auferweckung der Tochter des Jairus miterlebt. Sie hatten die Heilung des Taubstummen miterlebt. Sie hatten miterlebt, wie 5000 Menschen satt wurden und 4000 satt wurden. Und noch immer hatten sie nicht begriffen. Habt ihr Augen und seht nicht und Ohren und hört es nicht. Das ist im Übrigen nicht nur ein Kennzeichen der Jünger. Auch ein so großer Mann wie Johannes der Täufer zweifelte an der Identität Jesu als Messias. Auch das ist spannend. Als Johannes gefangen gesetzt worden war von Herodes, da beginnt er im Gefängnis zu grübeln. Und er fragt sich, ist das wirklich der Messias? 2 seiner Jünger schickt er zu Jesus und lässt Jesus fragen, bist du, der da kommen soll? Selbst Johannes, der Wegbereiter Jesu, kommt in dieser schmerzvollen Situation seines Lebens ins Zweifeln. und die Gewissheit seines Herzens angefochten, ist das der Messias. Und Jesus gibt ihm eine fantastische Antwort. Er sagt nicht klar ja, aber er sagt es doch deutlich. Er sagt, geht zurück und berichtet Johannes, was ihr seht und hört. Das genügt. Blinde können sehen und Lahme wieder gehen, Taube wieder hören, Aussätzige werden rein, Dämonen ausgetrieben und selbst Tote werden auferweckt. Und wohl dem, der keinen Anstoß nimmt an mir. Eigentlich noch viel deutlicher als einfach nur ein Ja. Bist du der Messias? Du siehst es und du hörst es, du erlebst es. Zweifle nicht mehr, glaube. Interessant ist, wir erfahren von Johannes dem Täufer nichts mehr, aber ich bin sicher, es war ihm endgültig ins Herz gefallen. Aber auch die Jünger haben immer wieder gezweifelt. Interessant ist auch der weitere Verlauf nach der Blindenheilung. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie aber sprachen zu ihm, sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er bedrohte sie, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Zunächst merken wir, die Heilung des Blinden ist eingebettet, erst einmal in Zweifel der Jünger und dann in ein Bekenntnis des Petrus, das er stellvertretend für die 12 Apostel spricht. Und jetzt glauben wir vielleicht, aha, sie haben es endgültig begriffen, aber wenn wir weiterlesen im Markus-Evangelium und auch in den anderen Evangelien, merken wir leider schnell, nein, noch immer hatten sie es nicht wirklich verstanden. Es wird ihnen erst ins Herz fallen, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Und bei der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten, da werden die geistlichen Augen sozusagen endgültig geöffnet sein. Vorher werden die Jünger immer wieder zweifeln, immer wieder Fragen haben. Immer wieder wird ihr Unglaube stärker sein als ihr Vertrauen, bis Jesus auferweckt worden ist. Und dann wissen sie es. Und das ist auch so eine schöne Begebenheit, die sogenannten Emmaus-Jünger, die Jesus begleitet. Nach seiner Auferstehung geht er mit ihnen kilometerweit und er legt ihnen die Schrift aus, von Mose angefangen, über die Propheten des Alten Testaments, und er sagt, musste sich dies nicht alles erfüllen, musste Christus nicht auf diese Art leiden? Und dann kommt dieser fantastische Satz am Ende dieser Begebenheit, als die Jünger sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift öffnete. Oh, brannte nicht unser Herz in uns. Oh, jetzt wissen sie, jetzt haben sie begriffen. Alles hat sich erfüllt, was geschrieben steht über den Messias von Mose an. Und ihre geistlichen Augen sind offen und mit Pfingsten, da werden sie auch nie wieder geschlossen sein. Die Jünger werden in die ganze Welt gehen, angefangen in Jerusalem, und sie werden das Evangelium verkündigen. Kein Zweifel mehr, keine Angst mehr vor Verfolgung oder Martyrium. Sie gehen, weil sie wissen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben und begriffen im Herzen durch den Heiligen Geist. Und was machen wir mit dieser Geschichte? Das ist die Frage. Zwei Dinge möchte ich uns mitgeben heute Morgen. Erstens, es gibt Menschen, deren geistlichen Augen sind geschlossen. Was können wir tun? Bringen wir sie zu Jesus. Es gibt Menschen, die wollen vielleicht gar nicht selber zu Jesus gehen. Für die ist Jesus ein großes Fragezeichen und noch nicht das Ausrufezeichen ihres Lebens. Aber wir können sie zu Jesus bringen, du und ich. Im Gebet. In unserer stillen Kammer, in unserem stillen Kämmerlein. Da können wir Namen für Namen vor Jesus bringen. Und bitten, dass der Heilige Geist die Augen öffnen möge. Das ist eine Verantwortung, die uns übertragen ist. Die geistlich Blinden werden das nicht tun. Aber du kannst es tun. Und ich kann es tun. Die Frage ist, wollen wir? Bringen wir Menschen zu Jesus, es lohnt sich. Die Zeit der Gnade ist immer noch. Gott sei Dank. Es kostet uns Zeit. Und manchmal kostet uns auch Überwindung. Und ich sage es euch ehrlich, es gibt Menschen, für die bete ich nicht gern. Und ich tue es trotzdem. weil ich möchte, dass auch sie Jesus kennenlernen. Und so nehme ich mir die Zeit, in der Regel jeden Tag. Es gibt Tage, da denke ich nicht dran und vergesse es. Ich mache euch da nichts vor, wir alle sind Menschen. Aber in der Regel nehme ich mir ganz bewusst die Zeit. Und ich bringe Namen für Namen für Namen vor den Thron des lebendigen Gottes. Und ich bitte für all meine Freunde, von denen ich weiß, dass sie mit Jesus nichts zu tun haben und auch noch nichts zu tun haben wollen. Und ich habe in den vergangenen Wochen Gespräche geführt mit meinen Freunden, die mich zutiefst erschüttert haben und so traurig zurückgelassen, wo mir meine Freunde ins Gesicht sagen, ich habe meinen Weg gewählt, ich will nicht mit Jesus gehen. Und ich bringe diese Freunde noch intensiver vor Jesus und ich sage, wenn du mich retten konntest, dann kannst du auch sie retten. Und ich will nicht glauben, dass Jesus Freude daran hat, meine Freunde verloren gehen zu lassen. Und so bringe ich sie vor Jesus. Und ich bitte dich, tu du das auch. Ein zweites. Es kann sein, dass auch unsere geistlichen Augen maximal halb geöffnet sind. Es kann sein, dass wir unseren Ängsten und Sorgen und Zweifeln immer wieder erlauben, größer zu werden in unserem Leben und mehr Raum einzunehmen als Jesus Christus. Und ich kenne das, auch hier mache ich euch nichts vor. Erst letzte Woche war es so. Da kamen Sorgen und Ängste in meinem Leben auf, von denen ich dachte, ein Pastor dürfte das nie haben. Aber dann merke ich eins. Ich darf mit diesen geistlich halb geöffneten Augen, die ich dann plötzlich habe, zu Jesus gehen und sagen, hier bin ich. Ich bin vollkommen überfordert mit der Situation. Ich habe keine Lösung. Aber ich bitte dich, dass mein Vertrauen wieder größer ist als meine Angst. Mein Vertrauen, dass du der Herr bist, dass dir nie die Kontrolle entgleitet, dass du alles längst weißt und dass dein Plan für mein Leben längst geschrieben steht. Lass mich das wieder glauben und öffne mir die Augen für deine Größe und Herrlichkeit. Das ist, was ich dann tue. Und dann merke ich, Glaube bleibt nicht nur Theorie. Vertrauen bleibt nicht nur Theorie. Nicht jedes Problem ist dadurch gelöst. Es wäre Unsinn, das zu behaupten. Aber ich weiß auf einmal wieder, es gibt jemanden, der weit über mir steht und dessen Name höher ist als jeder andere Name auf dieser Welt und dessen Macht größer ist als jede Macht dieser Welt. Und nichts und niemand kann mich seinen Händen entreißen, wenn ich auf meinen Knien vor ihm bin und sage, hier bin ich, in all meiner Schwachheit und in all meiner Gebrochenheit, ich will dir folgen. Du auch. Sein Angebot gilt. Gelobt sei Gott dafür im Namen Jesu. Amen.